ARD.
Hallihallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und ihr wisst, in der Ukraine, da ist seit 2 Jahren Krieg. Das Land wird von Russland angegriffen und da möchte man sich natürlich gar nicht vorstellen, wie es ist, dort zu sein momentan unter dieser ständigen Angst, dass es gleich einen Angriff geben könnte. Unser Bürgermeister Peter Tschentscher, der ist aber dorthin gefahren in die Hauptstadt Kiew.
Der Aufenthalt hier in Kiew zeigt, dass dies eine eigentlich moderne europäische Metropole ist, in der viel Know-how auch steckt, von dem wir in Hamburg lernen können.
Ja, wenn der Krieg dann endlich vorbei ist. Tschentscher ist heute wieder zurückgekommen von seiner Reise. Ihn begleiten durfte mein Kollege Sebastian Eberle. Und wie er Kiew und die Ukraine erlebt hat und wie gefährlich diese Reise war, das hört ihr gleich. Außerdem sprechen wir über die Europawahl in knapp 2 Monaten. Da dürfen ja zum ersten Mal auch die 16- und 17-Jährigen unter euch mitwählen. Und ganz klar, die Parteien kämpfen natürlich um eure Stimmen. Und das nicht nur jetzt mit Wahlplakaten, ganz klassisch, sondern auch bei Social Media. Wie die Hamburger Politikerinnen und Politiker sich dabei anstellen und welche Chancen und Risiken darin stecken, das und mehr hört ihr in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 23. April. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Luftalarm, Raketenangriffe, immer wieder Tote und Verletzte, zerstörte Häuser. Das sind ja vermutlich auch bei vielen von euch momentan die Bilder, die einem in den Kopf kommen, wenn man über die Ukraine spricht. Seit 2 Jahren wird das Land nun schon von Russland angegriffen. Und deshalb ist es natürlich auch mega gefährlich, dorthin zu reisen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat ja die Hauptstadt Kiew überraschend besucht. Das habe ich in der Folge gestern kurz angerissen. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen war es uns gestern aber nicht möglich, mit unserem Reporter Sebastian Eberle zu sprechen, der Tschentscher bei dieser Reise begleiten durfte. Das holen wir aber jetzt nach, denn die Delegation hat die Ukraine wieder verlassen und ist heute Vormittag in Polen angekommen. Sebastian, die heftigen Sicherheitsvorkehrungen, erklär doch mal, wie sahen die denn genau aus?
Ja, auf den ersten Blick waren die gar nicht mal so sehr sichtbar. Klar, der erste Bürgermeister Peter Tschentscher fuhr durch Kiew in einer gepanzerten Limousine, dahinter die Sicherheitsbeamten und dann ja folgten wir in einem Sprinter, in einem Kleinbus mit der Presse und wir fuhren eben immer in Kolonne durch die Stadt. Das ist insofern wichtig, falls es einen Luftalarm gibt, und das kann in Kiew jederzeit sein, dass wir als Delegation wirklich zusammenbleiben, um dann koordiniert durch die deutsche Botschaft, die diesen Besuch auch betreut hat, den nächstgelegenen Luftschutzraum aufsuchen zu können. Ja, und Sicherheitsvorkehrungen in erster Linie haben die sich gerade auch in unserer Berichterstattung bemerkbar gemacht, nämlich, dass wir angehalten waren, gebeten wurden aus Sicherheitsgründen eben immer 2 Stunden zu warten. Also ein Termin war von mir aus um 10 Uhr morgens. Das heißt Berichterstattung, dass ich meine Berichte für NDR 90,3 mache oder Bilder für das Hamburg-Journal rüberschicke, erst 2 Stunden später, damit nicht klar ist, an welchem Ort in der Stadt wir uns gerade befinden.
Und was hast du von dem Krieg direkt in Kiew mitbekommen?
Ja, in Kiew, soweit ich das aus der Delegation beurteilen kann, man muss dazu sagen, so eine Delegation, da ist man schon in der Blase drin. Ne? Man fährt in dieser Kolonne durch die Stadt, hetzt von Termin zu Termin. So richtig vom Alltagsleben bekommt man nichts mit. Aber was wir mitbekommen haben, wenn man aus dem Fenster geblickt hat oder geschaut hat, was auf den Straßen passiert, wirkte das Leben in Kiew relativ normal. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ja, es ist eine riesengroße Stadt und ich glaube, die wäre normalerweise weitaus lebendiger auf den Straßen. Es waren relativ wenige Leute unterwegs, aber klar, die Menschen in Kiew leben ihr normales Leben, aber immer unter der Gefahr, dass ein russischer Luftangriff kommen könnte. Und immer unter der Gefahr, schnell einen Luftschutzraum aufsuchen zu müssen, um sich dann auch in Sicherheit zu bringen, weil Kiew ist alles andere als sicher. Wir haben das auch bei der Abreise gemerkt. Wir hatten Glück, also wir hatten keinen Luftalarm, während wir vor Ort waren. Aber als wir im Zug saßen auf der Rückfahrt, so eine Stunde später, 1,5 Stunden, nachdem wir Kiew verlassen haben, haben wir auf unsere Apps, die wir uns runtergeladen haben, um über einen Luftalarm informiert zu werden, eine Warnmeldung gekriegt: Luftalarm Kiew. Ja, das ist schon ein mulmiges Gefühl, weil gerade wenn man im Zug sitzt, da gibt's keinen Schutzraum, da ist man schutzlos. Also ja, Stückchen Angst fuhr durchaus dann mit am Ende.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Tschentscher wurde ja eingeladen von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Wie wichtig war denn diese Reise?
Ich glaube, wichtig vor allem in psychologischer Hinsicht. Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Signal und das haben auch die ukrainischen Gesprächspartner so gespiegelt. Wie wichtig das ist, wirklich ernst genommen zu werden, wahrgenommen zu werden, nach dem Motto, wir sind für euch da, wir haben euch nicht vergessen und wir scheuen auch die Gefahr nicht und die Mühen nicht, nach Kiew zu kommen, zu euch persönlich, um euch unsere Solidarität zu zeigen. Also dieses psychologische Signal war sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann gab es natürlich auch konkrete Ergebnisse, unter anderem die 3 Hochbahnbusse, die als Gastgeschenk mitgebracht wurden. Weitere Busse sollen folgen, die dann durch Kiew rollen sollen. Rettungswagen der Feuerwehr, auch das natürlich wichtig. Rettungswagen in der Stadt, in dem Land, das sich im Krieg befindet, werden dringend gebraucht. Auch das ist eine Hilfe, die sehr gern genommen wird. Und ansonsten war es natürlich wichtig, einfach auch zuzuhören, welche Bedürfnisse es gibt und welche Projekte man dann einfach auch in Zukunft aus Hamburg für Kiew anstoßen könnte.
Dankeschön, Sebastian, und eine gute Rückreise weiterhin wünsche ich dir. Auf der A7 hatten mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer extrem Glück, möchte ich mal sagen. Denn in Höhe Bahrenfeld in Fahrtrichtung Süden, da haben Unbekannte am Freitag Steine auf die Autobahn geschmissen. Das hat die Polizei heute bekannt gegeben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber mehrere Autos, die wurden getroffen und auch beschädigt. Die Polizei sucht deshalb jetzt Zeugen. Der Burchardplatz, kennt ihr, das ist der Platz beim Chieler Haus, der soll grüner werden. Das zeigen Pläne von Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein. Geplant ist, dass mehr Bäume gepflanzt werden. Fast alle Parkplätze dort, die sollen wegkommen und es soll noch ein Café geben. Im nächsten Jahr soll es dann mit dem Umbau losgehen. Außerdem sollen mehr Bushaltestellendächer grüner werden hier bei uns in Hamburg. Ihr erinnert euch, vor 2 Jahren, da wurden die Haltestellendächer an der Stadthausbrücke und auch an der Osterstraße bepflanzt. Und dort gibt's jetzt die unterschiedlichsten Insektenarten, die dort gezählt wurden. Auch seltene und bedrohte Arten sind dabei. Ja, und deshalb will der Betreiber der Haltestellen jetzt eben weitere Dächer bepflanzen. In gut 2 Monaten, da ist ja ein großer Wahlsonntag hier bei uns in Hamburg. Einmal wählen wir neue Bezirksversammlungen und gleichzeitig ist auch noch Europawahl. Da wählen wir die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Und zum ersten Mal sind auch 16- und 17-Jährige dabei. Das Wahlalter wurde nämlich kürzlich erst runtergesetzt. Jüngere Leute, wissen wir, informieren sich deutlich mehr über TikTok, Instagram und andere soziale Medien. Und deshalb melden sich dort jetzt auch immer mehr Parteien, Politikerinnen und Politiker an. Wahlkampf findet also mittlerweile nicht nur auf Wahlplakaten, sondern auch in den sozialen Medien statt. Patrick Weinhold ist der Redaktionsleiter von Tagesschau Social Media. Patrick, wie sind denn Hamburgs Politikerinnen und Politiker da eigentlich vertreten?
Also während die Bundespolitik weitgehend noch gerade so die ersten Gehversuche im Social Web macht, gilt das für die Landespolitik insbesondere. Also auch die Kandidatinnen aus Hamburg vor der Europawahl sind spärlich vertreten im Social Web. Es gibt vereinzelt einige TikTok-Accounts und Instagram-Accounts, aber mit wenigen 100 Followern, das ist nicht richtig viel, das hat keine Reichweite. Und wenn man sich das so anguckt, was die Politik da macht, dann muss man sagen, das ist dann so die nächsten Termine beispielsweise des Lokalpolitikers oder der Lokalpolitikerin posten. Das ist wenig Social-Media-affin, das spricht junge Menschen nicht richtig an.
Okay, wer macht's denn am besten in den sozialen Medien?
Ich tue mir in meiner Rolle natürlich schwer mit einer Beurteilung, ob jemand internetaffiner ist. Wir sehen aber im Social Web, dass es eine Partei gibt, nämlich die AfD, die schon sehr lange dort und sehr intensiv, will ich mal sagen, auf den Social Media Plattformen vertreten ist. Nicht nur über die Fraktionsaccounts, die offiziellen, die es sozusagen gibt, sondern auch mit vielen ihrer Lokalpolitikerinnen und Politikern dort Content verbreiten. Und sie sind sehr professionalisiert darin, wie sie es tun. Sie haben sich sehr genau damit beschäftigt, wie die sozialen Netze funktionieren, die Statements, der Content ist sehr emotionalisiert. Er geht ein auf die Bedürfnisse einer Plattform, wo es ja um Klicks und Reichweiten sozusagen geht. Und man hat manchmal sogar das Gefühl, dass wenn wir heute Bundestagsdebatten verfolgen, dass einzelne Töne, die dort im Plenum von sich gegeben werden, sogar so optimiert sind, dass sie genau in diese Logik der sozialen Netze eine Minute Kürze auf den Punkt formuliert sozusagen sind, damit sie sich möglichst weit digital verbreiten.
Okay, viele Parteien könnten ihre Strategien also noch ausbauen, höre ich daraus. Sophia Moret, Du bist Politikwissenschaftlerin an der Uni Hamburg. Welche Chancen birgt das denn eigentlich, dass die Politik jetzt immer mehr Social Media nutzt?
Also die größte Chance ist natürlich einfach, die WählerInnen direkt anzusprechen, weil es nicht durch irgendwie Medienfilter etc. geht, sondern sie einfach ganz direkt ihre Standpunkte klar machen können und ihre WählerInnen direkt ansprechen können und es eben auch vermehrt ein Publikum gibt, was man primär online erreicht. Wie zum Beispiel gerade junge Leute, die vermehrt Social Media benutzen dafür.
Ja, welche Risiken gibt es denn?
Was man sieht, ist, generell gibt es viel mehr negative Informationen, negativen Content. Und der wird auch einfach algorithmisch gefördert. Das heißt, wenn man ständig mit diesem negativen Content ausgesetzt ist, selbst wenn man dem nicht zustimmt, kann das einfach dafür sorgen, dass das Vertrauen sinkt in die demokratischen Institutionen. Andere Effekte sind natürlich auch noch, dass es eben zu einer zunehmenden Polarisierung führen kann, wenn immer wieder gleiche Informationen eingespielt werden, wenn sich immer wieder Filterblasen bilden, in denen ja immer extremere Inhalte geteilt werden in eine bestimmte Richtung. Und man sieht jetzt auch, dass eben Parteien, die populistisch sind, populistische Informationsstrategien auf Social Media auch fahren und damit potenziell auch verstärkt eben für Populismus in der Gesellschaft sorgen und populistische Einstellungen verstärkt gefördert werden durch Social Media.
Aber was kann man da jetzt tun? Mehr Regularien oder was soll man jetzt machen?
Regularien würde ich persönlich jetzt schwierig sehen, wie man das überhaupt ausgestalten würde. Die Frage ist, inwieweit nicht Social Media Unternehmen irgendwie mit ihren Algorithmen nochmal nachdenken müssten, was man da genau macht. Also man sieht ja jetzt zum Beispiel bei TikTok, dass sie den Europawahlkandidaten von der AfD eingeschränkt haben. Das ist halt eher potenziell der Regelungspunkt erstmal, aus meiner Sicht.
Okay, danke schön, Sophia Mori. Ja, und denk dran, am 9. Juni, da sind die Bezirks- und Europawahlen. Aber bis dahin sprechen wir sicherlich nochmal drüber. Und das war dann auch schon wieder diese Folge Hamburg heute. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast gerne, würde mich freuen. Habt ihr noch Fragen, Anregungen oder Sonstiges? Auch das wollen wir gerne haben. Schreibt uns die E-Mail-Adresse, die steht in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns morgen wieder. Freue ich mich drauf. Bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.